Willkommen zu Mordhoch 2, ein Podcast über wahre Verbrechen. Ich bin Nadine Darashar.
Und ich bin Sarah Wedler. In unserem Podcast besprechen wir Fälle, die uns aus bestimmten Gründen nicht mehr aus dem Kopf gehen. Dabei spielt es für uns keine Rolle, ob ein Fall extrem bekannt oder unbekannt, ob er geklärt oder ungeklärt ist. Wir behandeln sowohl Mord- als auch Vermisstenfälle, die auf der ganzen Welt stattgefunden haben.
Denkt bitte daran, dass es sich dabei um einen realen Fall handelt. Wenn ihr also später über das Verbrechen diskutiert oder uns Kommentare hinterlasst, seid bitte respektvoll, auch zueinander. Da wir Themen behandeln, die einigen von euch sehr nahe gehen könnten, findet ihr eventuelle Triggerwarnungen in der Folgenbeschreibung.
Mount Beauty, Australien. 1964. Ein Junge geht in einem kleinen Badetümpel schwimmen und ahnt nicht, dass er dabei beobachtet wird. Doch zwei seiner Mitschüler von der Highschool wundern sich über ihren Mitschüler, den sie als ruhig und zurückhaltend kennen. Denn Derek trägt bei seinem Bad in dem Tümpel Damenstrümpfe und ein Negligé. Ein paar Wochen später wird im selben Ort ein Koffer gefunden. Darin befinden sich zerschnittene Damenunterwäsche und Zeitungsausschnitte von Frauenbildern, denen die Gesichter, Brüste und Genitalien herausgeschnitten wurden. Der Besitzer des Koffers, so steht schnell fest, ist Derek.
Ebenfalls in den frühen 60ern in Sydney, Australien. Für Christopher läuft es prima. Er ist ein sportlicher, gut aussehender Teenager und die Mädchen haben längst Notiz von ihm genommen. Doch anstatt mit seinen Klassenkameradinnen zu flirten und auf Dates mit ihnen zu gehen, ist er lieber allein unterwegs. Er spaziert durch die Nachbarschaft, bis er auf Mädchen stößt, die ebenfalls allein sind. Denen folgt er dann nach Hause und dann beobachtet er sie durchs Fenster. Dabei malt er sich aus, was er alles mit ihnen anstellen könnte. Irgendwann fliegt Christopher auf und die Polizei wird gerufen. Diese lässt ihn allerdings mit einer Verwarnung davonkommen. Und Christopher, der denkt sich nun, wenn ich damit davonkomme, wer weiß, womit ich noch alles durchkomme. Derek und Christopher kennen sich nicht und werden einander auch nie kennenlernen. Dennoch werden sie viele Jahre später etwas gemeinsam haben. Sie werden verdächtig sein in einem der rätselhaftesten und spektakulärsten Mordfälle Australiens. Den Wenda Beach Murders. Und von denen habt ihr in unserer letzten Folge ja schon etwas gehört. Wenn ihr also die letzte Folge Mordhoch 2 nicht gehört habt, dann skippt am besten nochmal zurück zur letzten Woche und hört euch diese Folge an. Denn diese Episode hier, die ist lose mit der letzten Episode verknüpft. Wie besprochen geht es nämlich heute um zwei australische, mutmaßliche Serienmörder, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise für Schrecken und Frustration gesorgt haben. Nicht nur in Australien, sondern auch in den USA. In dieser Folge sprechen wir über Derek Percy und Christopher Wilder. Ja, und Sarah, ich muss dir jetzt natürlich die alles entscheidende Frage stellen. Hattest du vor unserer Folge über die Wenda Beach Morde schon mal was von diesen beiden Männern gehört?
Nee, also ich habe von ihnen echt noch nie was gehört. Also ich kenne mich generell nicht so mit australischen Verbrechern aus und die beiden waren mir echt auch noch total fremd. Und wie sieht das bei dir aus?
Ja, also ich muss sagen, ich kannte die beiden auch noch nicht. Und das, obwohl die Geschichten von beiden, beziehungsweise von einem etwas mehr, absolut krass sind. Ja, sie haben wirklich schreckliche Morde begangen. Und im Laufe der Recherche habe ich dann auch noch was von Fetischen erfahren, die ich gar nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Ihr bestimmt auch nicht. Also, an euch da draußen jetzt. Das hier, das wird eine doppelt harte Folge. Weil wir euch in dieser Folge nicht nur einen, sondern gleich zwei Mörder näher bringen wollen, nämlich Wilder und Percy. Und wir werden an einigen Stellen auch ins Detail gehen und gehen müssen. Sonst lassen sich schwer auch Zusammenhänge zu den Morden an Marianne und Christine von letzter Woche ziehen. Ja, also nur damit ihr schon mal vorgewarnt seid. Gut, also wenn ihr bereit seid, dann geht es jetzt los mit dem schockierenden Fall von Derek Percy, dem australischen Hannibal Lecter.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Nadine, weißt du, was ich ganz vergessen hatte?
Du vergisst
eigentlich immer alles. Wo soll ich jetzt anfangen aufzuzählen?
Ja, aber darum geht's ja jetzt gerade gar nicht. Sondern worauf ich hinaus will ist, ich hatte eine ganz bestimmte Sache total vergessen, nämlich wie gerne ich Eistee mag.
Ja, wie kann man das denn vergessen? Wie kann man vergessen, was man gerne mag?
Ja, das kann ich dir erklären. Ich versuche jetzt schon seit einer Weile weniger Zucker zu mir zu nehmen. Und noch dazu wurde mein Lieblingseistee abgeschafft. Also hatte ich da jetzt eigentlich doppelt keine Motivation mehr, welchen zu trinken. Und das, obwohl Eistee eigentlich gerade jetzt im Sommer das ideale Getränk ist.
Oh ja.
Ich meine, der ist lecker, erfrischend. Und wie der Name schon sagt, auch perfekt mit ein paar Eiswürfeln drin.
Aber wenn die Eiswürfel noch Minzblätter enthalten, perfekt.
Du mit deinem Minzblätter-Fetisch. Naja, ich bin jedenfalls froh, dass ich jetzt einen neuen Eistee entdeckt habe, den ich suchten kann. Und der hat sogar noch viel mehr Vorteile als all die anderen Sorten von früher.
Ja, die waren ja einfach nur lecker.
Ja, genau. Und die Rede ist jetzt hier von den Holy Eisteas, die es nicht nur in den Standardsorten Pfirsich und Zitrone gibt, wobei die bei Holy sogar mit Honig aufgepimpt wurde, sondern auch in Mango Passionsfrucht, Limette Matcha und Acai Hibiskus.
Du hast schon wieder was vergessen.
Ach nö, was denn?
Vanille Himbeer zum Beispiel. Eine der allerbesten Sorten. Und Apfel. Den finde ich auch so gut.
Ja, okay, da muss ich dir recht geben. Ich habe schon wieder was vergessen. Aber eine Sache vergesse ich nicht, nämlich, dass die Holy Eistees nicht nur lecker sind, sondern auch zuckerfrei, koffeinfrei und vegan. Und außerdem haben sie gerade einmal 17 Kalorien pro Portion, also auf einen halben Liter gerechnet. Und günstig sind sie auch noch. Pro Portion zahlt man nur 80 Cent.
Und?
Schon wieder was vergessen?
Sie sind im Sommer perfekt zum Mitnehmen. Also für mich ist der Sommer ja so die Zeit, wo ich einfach total viel unterwegs bin. Ich mache irgendwelche Tagestrips, bin shoppen, mache Ausflüge, Wanderungen und so weiter. Auch beruflich bin ich total viel unterwegs. Und ich bin eigentlich so der Typ, der dann immer mehrere Wasserflaschen mitschleppt oder Sixpacks im Auto hat und so. Aber das ist mit Holy jetzt nicht mehr nötig. Ich brauche einfach nur meinen Shaker und diese kleinen süßen und super leichten Tütchen. Und dann kann ich mir überall was Leckeres zu trinken mixen, denn ich brauche nicht mehr als einen Wasserhahn.
Jetzt hast du aber was vergessen. Nämlich, dass es den Shaker in ganz vielen coolen Designs gibt. Aber egal, woraus ihr euer Holy trinkt, das Beste ist, dass ihr eurem Körper damit ganz nebenher auch noch was Gutes tut. Die Eistees enthalten nämlich echten Teeextrakt, Antioxidantien und Ballaststoffe, die das Immunsystem unterstützen. Das kann euch auf jeden Fall kein überzuckerter Eistee aus dem Supermarkt bieten.
Und das Beste ist, mit uns bekommt ihr eure Ladung Holy Ice Tea oder auch Holy Energy oder Holy Hydration oder auch die Milkshakes jetzt sogar noch günstiger. Mit dem Code MHZ5, alles groß geschrieben, erhalten Neukunden 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. Und mit dem Code MHZ, auch alles groß geschrieben, gibt es 10% für Holifizierte.
Ja, benutzt dafür sehr gerne auch den Link aus unseren Shownotes. Dann bekommen wir eine kleine Provision, was uns hilft, euch unseren Podcast weiter so regelmäßig anzubieten. Also ihr seht, jede Menge Vorteile, mit denen auch ihr in euren aktiven, erfrischenden, hoffentlich unvergesslichen Sommer starten könnt.
Cheers!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Derek Percy wird am 15. September 1948 im australischen Strathfield geboren. Und zwar als ältester von 4 Söhnen von Ernest und Elaine Percy. Sein Vater arbeitet zunächst als Elektriker bei der Bahn in New South Wales. Später wechselt er den Job bzw. wird befördert. Und damit beginnt für die Familie ein kleiner Umzugsmarathon. Nach 2 Zwischenstopps endet er in einem Ort namens Mount Beauty. Ernest, also der Vater, ist ein begeisterter Segler und er steckt seinen ältesten Sohn Derek mit dieser Leidenschaft an. Die Urlaube der Familie drehen sich oft ums Segeln. Sie fahren regelmäßig zu Segelwettbewerben und die Orte, an denen diese Urlaube stattfinden, werden später noch eine entscheidende Rolle spielen. Zuerst verläuft Dereks Leben jetzt auf jeden Fall ziemlich unauffällig. 1961 geht er an die öffentliche Highschool. Dort freundet er sich mit dem Sohn eines Farmers an. Viele Freunde hat er allerdings nicht. Die anderen Schüler beschreiben ihn als schroff und sein Verhalten zeitweise als beunruhigend. Sie finden ihn anstrengend und halten sich von dem Jungen mit den kurzen, dunkelblonden Haaren und den stechenden blauen Augen fern. Gleichzeitig stellen sie allerdings bewundernd fest, dass er sehr intelligent ist. Alle müssen für die Schule lernen, nur Derek nicht. Gute Leistungen fliegen ihm zu und scheinen ihm nicht schwer zu fallen. Dadurch blicken die anderen Schüler, obwohl er ihnen nicht ganz geheuer ist, zugleich zu ihm auf. Und er wird sogar zum Schulsprecher gewählt. Derek ist außerdem sehr sportinteressiert und würde gerne Football spielen. Seine Eltern sind aber etwas übervorsichtig und sie verbieten ihm den Sport. Derek weiß sich jedoch zu helfen. Er leiht sich die Ausrüstung eines Freundes und die Mutter eben dieses Freundes kann er auch überreden, seine Sportklamotten zu waschen, damit es nicht auffällt, dass er heimlich zum Football geht. Ja, und wenn er nicht gerade heimlich Football spielt oder sich mit seinen wenigen guten Freunden die Zeit vertreibt, dann arbeitet Derek auf den öffentlichen Tabakfeldern, um sich Geld für ein Fahrrad zu verdienen, das er sich dann auch gebraucht kauft. Das klingt ja alles, bis auf die Tatsache, dass die anderen Jugendlichen ihn größtenteils meiden, erstmal nach einem ganz normalen Teenager. Doch dann geschieht etwas Seltsames. Bei einem Handballspiel geht der Schuh eines seiner Freunde kaputt. Und Derek bietet an, ihm zu helfen. Und ich habe das jetzt so verstanden, dass er versucht, den kaputten Teil der Schuhsohle mit seinem Taschenmesser abzuschneiden. Dieses Taschenmesser, das trägt er wohl ständig bei sich. Dabei rutscht Derek allerdings ab und er rammt sich das Messer jetzt ein paar Zentimeter tief selbst ins Bein. Und ja, man wird ja jetzt vermuten, dass er vielleicht irgendwie aufschreit, sich erschreckt, ängstlich ist, panisch reagiert, unter Schock steht, was auch immer. Aber Derek, der zuckt nicht einmal zusammen und sein Freund berichtet, ich war verblüfft, dass Derek von dem Geschehenen einfach fasziniert wirkte. Er schrie nicht, weinte nicht und zeigte auch sonst keine Emotionen, die man von jemandem mit einem Messer im Bein erwarten würde. Ich fand seine Reaktion äußerst seltsam. Er schien sich darüber zu freuen. Fürs Erste ist das das einzige seltsame Ereignis in Derek Percys Leben. Aber dann, 1964, spitzen sich die Dinge zu. Derek ist jetzt 16 Jahre alt. In seinem kleinen Heimatörtchen, in dem es eigentlich kaum Verbrechen gibt, also nicht einmal Einbrüche oder Diebstähle, verschwindet auf einmal immer mal wieder Damenunterwäsche. Und schon bald geht das Gerücht um, dass Derek, der eben als Sonderling gilt, dafür verantwortlich sein könnte. Dereks Vater, dem gefallen die Gerüchte gar nicht. Wenn er auf seiner Arbeitsstelle beim örtlichen Wasserwerk mitbekommt, dass über diese Verdächtigung gegen seinen Ältesten getuschelt wird, unterbindet er das und er droht sogar mit Entlassung. Seiner Meinung nach kann es nicht Derek sein, der die Damenwäsche stiehlt. Warum sollte er auch? Die Antwort darauf bekommen zwei Mitschüler von Derek, als sie an einem warmen Wochenendtag zu einem Badesee gehen und die Szene beobachten, die wir euch am Anfang schon beschrieben haben. Derek geht dort ebenfalls schwimmen, in einem rosa Damennegligé und mit Strümpfen. Die beiden Teenager beobachten Derek jetzt und scherzen miteinander. Naja, zumindest passen ihm die Sachen. Doch dann vergeht ihnen das Lachen. Denn sie beobachten, wie Derek auf eine Damenunterhose mit einem Messer einzustechen beginnt. Mit glasigem, kaltem und doch aufgeregtem Blick. Ganz so, als würde das, was er da tut, etwas in Derek auslösen. Die beiden Mitschüler, die hauen jetzt lieber ab, bevor Derek sie noch bemerkt. Und sie wissen nicht so recht, was sie tun sollen. Sie haben allerdings das Gefühl, das, was sie da beobachtet haben, ist alles andere als normal. Dass Derek Damenunterwäsche trägt und damit schwimmen geht, finden sie schon eigenartig genug. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind in den 60ern. Aber dass er so brutal auf dieses Höschen eingestochen hat, das beunruhigt sie sehr. Und so erzählen sie am Folgetag einem Lehrer davon. Aber der Lehrer, der glaubt ihnen nicht. Derek ist ein Musterschüler, wie wir schon gesagt haben. Er ist Schulsprecher und gilt als total ruhig und brav. Der Lehrer ist sich jetzt sicher, die anderen Schüler, die sticheln nur gegen ihn.
Ein Jahr später bekommt Dereks Vater, Ernie Percy, eine neue Stelle. Die Familie zieht nach Kencoban, eine abgelegene Gemeinde in New South Wales. Nur Derek bleibt zunächst zurück. Er soll sein Schuljahr in Mount Beauty zu Ende bringen und lebt daher vorübergehend bei Nachbarn der Percys. Zunächst erscheint alles ruhig. Doch die Frau, bei deren Familie Derek untergekommen ist, erinnert sich später an einen merkwürdigen Moment. Sie steht draußen und hängt Wäsche auf. Und dabei bemerkt sie etwas. Derek beobachtet sie. Ganz still, mit leerem Blick. Dann passiert etwas, das die Fassade endgültig bröckeln lässt. An einem Samstag fährt die Familie mit ihren beiden kleinen Töchtern, 7 und 9 Jahre alt, zu Verwandten. Als sie am Abend zurückkommen, ist die Kleidung der Mädchen durchwühlt und Unterwäsche von ihnen ist verschwunden. Die Mutter wendet sich an die Polizei. Auf die Frage, ob sie jemanden im Verdacht habe, schweigt sie. Zu groß ist die Angst vor falschen Anschuldigungen. Doch Jahre später gesteht sie, in Wahrheit hatte sie damals sofort an Derek Percy gedacht. Ein paar Wochen nach dem Vorfall macht ein Ortsansässiger einen seltsamen Fund. Unter einem Busch liegt ein sorgfältig geschnürtes Bündel, darin die verschwundene Mädchenkleidung. Doch das ist nicht alles. Neben den Kleidungsstücken liegt eine Puppe. Ihre Augen wurden, so heißt es in den Quellen, geblendet. Was genau das heißt, ob der Täter sie vielleicht angekokelt oder übermalt hat, ist nicht bekannt. Allerdings sind da auch noch Zeitungsausschnitte. Sie zeigen Frauen in Bikinis, ihre Augen ausgestrichen, ihre Körper mit Rasierklingen zerkratzt. Kurz darauf verlässt Derek Mount Beauty. Seine Prüfungen hat er nicht bestanden. Eine Überraschung für viele, denn mit seinem IQ von 122 galt er eben als überdurchschnittlich begabt. Er hinterlässt einen Beitrag im Schuljahrbuch und vor allem seine letzte Antwort jagt einem eine Gänsehaut über den Körper. Er schreibt: Lebensmotto? Es kommt drauf an. Lieblingsbeschäftigung? Sich isolieren. Ziel im Leben? Playboy. Zukünftiges Schicksal? Junggeselle. Abneigung? Mädchen. Mount Beauty atmet entsprechend auf, als Derek wegzieht. Und damit endet auch die Einbruchserie. Keine Frauenwäsche wird mehr gestohlen. Doch in Kerncoban, wo er jetzt wieder bei seiner Familie wohnt, beginnt das Ganze von vorn. Bald kursieren Gerüchte über einen Spanner in der Gegend und wieder steht ein Name unausgesprochen im Raum. Derek Percy. Und es wird jetzt noch viel, viel schlimmer. Derek lockt nun ein 6-jähriges Mädchen in einen Wohnwagen, um es sexuell zu missbrauchen. Ob er die Tat auch zu Ende bringt oder vorher erwischt wird, ist nicht bekannt. Die Eltern des Mädchens wenden sich jedenfalls an Dereks Eltern und diese versprechen, dass sowas nicht wieder passieren wird. Sie haben Derek jetzt, wie sich ein Freund später erinnert, streng im Auge. Während seine jüngeren Brüder viele Freiheiten genießen, muss Derek, wenn er außerhalb der Schule rausgehen will, immer genau darüber Rechenschaft ablegen, mit wem und wohin. Parallel dazu sacken seine schulischen Leistungen immer mehr ab, obwohl er ja sehr intelligent ist. Er wiederholt die 11. Klasse, geht nach der 12. von der Highschool ab und zur Marine, wo er seine Ausbildung als Klassenbester abschließt. Und das klingt jetzt erstmal, als hätte Derek nach dem Ende seiner schulischen Laufbahn sich gefangen und beim Militär vielleicht seinen Platz gefunden. Doch das ist leider ganz und gar nicht der Fall. Denn schon bald wird sich zeigen, dass Dereks Leben im Grunde die ganze Zeit eine Abwärtsspirale war und dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die mühsam aufrechterhaltene Fassade, an der seine Eltern vielleicht mehr Verdienst hatten als er selbst, zusammenkrachen würde. Eine kleine Warnung: Im folgenden Absatz geht es um Gewalt an Kindern. Wir werden hier keine blutigen Details nennen, trotzdem raten wir euch, wenn ihr sowas nicht gut hören könnt, kurz zu skippen. Es ist jetzt der 21. Juli 1969. Die 12-jährige Yvonne Tahi und ihr 11-jähriger Freund Shane Spiller verbringen einen Wintertag am Strand von Warneet, einem kleinen Küstenort südöstlich von Melbourne. Sie sammeln Treibholz und genießen ein Picknick. Plötzlich nähert sich ihnen ein junger Mann, bedroht Yvonne mit einem Messer und versucht auch Shane zu ergreifen. Shane kann sich jedoch mit einem kleinen Beil, einem sogenannten Tomahawk, verteidigen und flieht, während der Mann Yvonne entführt und mit seinem Auto davonfährt. Wieso Shane an diesem Tag ein Tomahawk dabei hatte, wissen wir nicht, aber es hat definitiv sein Leben gerettet, wie sich wenig später zeigen wird. Zunächst mal ist Shane ein echter Glücksfall für die Ermittler. Er kann der Polizei genau beschreiben, wie der Entführer aussah und sogar sein Auto. Er beschreibt einen orangefarbenen Datsun-Kombi mit einem dunkelblauen Aufkleber auf der Heckscheibe und der Stoßstange. Dadurch stoßen die Ermittler auf einen jungen Marineangehörigen. Es ist Derek Percy. Als sie zu seiner Festnahme fahren, nehmen sie den 11-jährigen Shane sogar mit. Er kann Derek identifizieren, der, als die Polizei auftaucht, gerade dabei ist, Blut aus seinen Kleidern auszuwaschen. Eine Szene, die einem echt den Atem stocken lässt.
Als die Polizisten Derek zur Rede stellen, bestreitet er erst alles. Doch am Ende führt er die Polizei zu Yvonnes verstümmelter Leiche, die sie in einem abgelegenen Feld an der Fisheries Road in Devon Meadows finden, etwa 8 Kilometer entfernt vom Ort der Entführung. Sie durchsuchen jetzt Dereks Sachen und finden dabei seine Tagebücher, in denen minutiös gewaltsame sexuelle Handlungen und andere Gewaltfantasien niedergeschrieben stehen. Durchzogen von Fantasien über Kannibalismus und Koprophilie sowie Urophilie, und für alle, die diese beiden Begriffe jetzt auch nicht kennen, also ich musste das auch erstmal googeln, das sind Fetische, die sich auf menschliche Ausscheidungen beziehen, und genaueres erspare ich euch hier. Das könnt ihr aber googeln, wenn ihr das möchtet, aber ich würde es euch einfach nicht raten. Derek, der kommt jetzt auf jeden Fall in U-Haft und die Ermittler haben sofort einen dunklen Verdacht. In den letzten Jahren wurde Australien nämlich heimgesucht von einer ganzen Reihe an Kindermorden. Und das wirft jetzt die Frage auf, könnte Derek, der zu dem Zeitpunkt gerade einmal 21 Jahre alt war, für all diese Taten verantwortlich sein? Ist er ein Serienmörder? Ist er also trotz seines jungen Alters schon jahrelang durch Australien gezogen und hat gleich mehrere Kinder getötet, bis er zuletzt beim Mord an Yvonne aufgeflogen ist? An dieser Stelle verrate ich euch schon mal eins. Inoffiziell gilt Derek heute als Serienmörder. Und das, obwohl ihm nur ein Mord sicher nachgewiesen werden konnte. Dazu aber später mehr. Die Ermittler reden jetzt mit Derek über ihren Verdacht in Bezug auf die anderen Morde, kriegen allerdings nichts aus ihm heraus. Und so greifen sie jetzt zu einem Trick. Sie wissen, dass ein früherer Schulfreund von Derek, also einer seiner wenigen Freunde, die er damals hatte, inzwischen bei der Polizei ist. Und ihn schicken sie jetzt zu Derek. Dieser weint bitterlich und ist sichtlich am Boden zerstört. Er sagt, es sieht so aus, als hätte ich es diesmal richtig verkackt. Und sein Freund antwortet, ja, das sieht ganz so aus, Derek. Derek, der legt jetzt den Kopf in die Hände und schweigt eine ganze Weile. Dann sieht er wieder auf, mit Tränen in den Augen. Und einer Panik, die, wie sein früherer Freund später berichtet, man ihm förmlich ansehen kann. Es ist fast so, als würde er den jungen Polizisten um Hilfe anflehen. Und der Schulfreund, der fragt jetzt vorsichtig, gab es noch andere Kumpel? Derek senkt den Kopf wieder und beginnt erneut zu schluchzen. Ich kann mich nicht erinnern, antwortet er. Und genau das sagte er auch schon 2 Tage zuvor, als er von den Mordermittlern in Yvonnes Fall befragt worden ist. Der junge Polizist, der erst seit ein paar Monaten im Dienst ist, lässt nicht locker. Er sagt jetzt zu Derek, er werde ihn zu einigen Fällen befragen, die ihm bekannt seien. Und er fragt jetzt Derek nach mehreren ungeklärten Fällen. Fall Nummer 1, der dürfte euch dabei bekannt vorkommen. Es ist nämlich der Mord an Christine Sherrock und Marianne Schmidt. 1965 am Vander Beach. Ein Jahr später, 1966, verschwinden dann die Beaumont-Kinder, über die wir in der letzten Folge auch schon kurz was gesagt haben. Sie verschwinden in Adelaide. Nur wenige Monate später, am Nachmittag des 27. September 1966, verschwindet dann der 11-jährige Alan Redstone spurlos in Canberra. Eigentlich soll er nur kurz Eis holen, doch er weicht vom Plan ab. Er geht jetzt alleine los mit dem Ziel, sich später mit einem Freund an der örtlichen Müllkippe zu treffen. Was genau geschieht, ist unklar. Am nächsten Tag allerdings wird Alans Leiche entdeckt. Gefesselt, erwürgt und in einen Teppich eingewickelt. Er wird gefunden in einem Bachbett. Und die Ermittler, die gehen jetzt davon aus, dass er an einem anderen Ort getötet wurde und dann einfach in diesem Bachbett versteckt worden ist. Nur 2 Jahre später, 1968, trifft das Grauen Sydney erneut. Der 3-jährige Simon Brooke wird getötet. Der Mord an ihm ist wirklich sehr grausam und wir ersparen euch hier einfach mal die Details. Im August desselben Jahres wird die 7-jährige Linda Stillwell aus St. Kilda entführt. In einem unbeobachteten Moment, als sie mit ihren Geschwistern am Strand spielt und taucht nie wieder auf. Ja, und ihr seht wahrscheinlich, dass sich dieses Strandmotiv so ein bisschen durchzieht bei einigen Fällen. Als Derek Percy von seinem früheren Schulfreund nach Linda Stillwell gefragt wird, sagt er zunächst, seine Erinnerungen seien leer. Doch dann gibt er das erste von mehreren bemerkenswerten Geständnissen ab. Er erzählt, dass er an jedem Tag durch St. Kilda gefahren sei. Auf die Frage, ob er Linda getötet habe, antwortet er, es sei möglich, er erinnere sich an nichts. Bezüglich Simon Brooke gibt Derek zu, dass er zur Tatzeit in Sydney gewesen sei. Er habe seinen Bruder zur Arbeit gefahren und sei dann genau an der Stelle abgebogen, an der später die Leiche gefunden wurde. Der Polizist, der hakt jetzt nach und fragt, ob er wirklich genau an diesem Tag, am Tag von Simons Tod, eben dort vorbeigefahren ist, und er bejaht das jetzt. Auf die Frage, ob er sich auch erinnern könne, Simon getötet zu haben, sagt Derek, er wünsche sich, er könnte es, er habe es vielleicht getan, aber er würde sich an nichts erinnern. Und als es dann um die verschwundenen Beaumont-Kinder in Südaustralien geht, gibt Derek zu, zur Tatzeit ebenfalls in Adelaide gewesen zu sein. Er sagt auch, dass er zu der Tatzeit in der Nähe des Strandes gewesen ist, dass er sich aber an mehr nicht erinnern kann. Und nach und nach gibt er jetzt zu, an allen Tatorten gewesen zu sein. Also man hat gerade so ein bisschen das Gefühl, dass er so kurz davor ist, alles irgendwie so zu gestehen. Aber in diesem Moment wird dem jungen Polizisten vom Wachpersonal mitgeteilt, dass er in der Gewahrsamszelle nichts zu suchen habe. Also jemand vom Wachpersonal, der bemerkt seinen Besuch erst jetzt. Wahrscheinlich hat ihn irgendjemand anders zu Derek hereingelassen. Ja, und dieser Mann, der will ihn jetzt, gerade als Derek dabei ist, so viel zu gestehen, eben herauswerfen. Ja, und dem ehemaligen Freund von Derek, dem bleibt jetzt natürlich auch nichts anderes übrig, als zuzugeben, dass er wegen Mordermittlungen da ist. Ja, und als er sich dann Derek Percy wieder zuwendet, da hat sich die Stimmung so ein bisschen verändert, die Stimmung ist gekippt. Derek, der hat jetzt eben erkannt, dass sein ehemaliger Schulfreund eben nicht wegen ihm da war, sondern dass er versucht hat, ihm Geständnisse zu entlocken. Und er redet jetzt nicht mehr weiter, also er gesteht an diesem Tag nichts mehr. Im April 1970 wird Derek dann wegen Yvonnes Tod für schuldunfähig erklärt und freigesprochen. Für keine andere Tat wird er jemals angeklagt. Dennoch halten Gefängniswärter, Psychiater, Richter, Polizisten und Sozialarbeiter ihn für den gefährlichsten Mann Australiens, und er kommt entsprechend auch nicht wieder frei. Er kommt in eine psychiatrische Einrichtung, aber im Hintergrund gehen die Ermittler weiter und die Polizisten finden heraus, dass er tatsächlich zu den Zeiten der oben beschriebenen Morde an den entsprechenden Orten war.
Aber kommen wir jetzt mal speziell zu dem Fall zurück, den wir letzte Woche behandelt haben. Den Wanda Beach-Morden. Um die Tatzeit herum hat Derek Percy die Großeltern eines Freundes besucht, die ganz in der Nähe der Wohnorte der Opfer lebten. Zeugenaussagen und Phantombilder lassen vermuten, dass ein junger Mann, der Percy ähnelt, mit den beiden Mädchen sowohl im Zug als auch am Wanda Beach gesprochen hat. Wir haben euch ja letzte Woche schon erzählt, dass die beiden Mädchen mit einem oder mehreren Jungen geredet haben sollen oder dass Christine, als sie allein spazieren war, vielleicht jemanden kennengelernt haben soll. Aufgrund dieser Indizien und des Hinweises, dass er zur Tatzeit in der Gegend war, gilt Derek bei der Polizei jetzt als Hauptverdächtiger in den Mordfällen. Und es gibt noch ein weiteres Indiz. Denn, wir erinnern uns, der kleine Wolfgang, der Bruder der ermordeten Marianne, hatte ja damals berichtet, einen blonden Jungen mit Marianne und Christine gesehen zu haben, der etwa 15 oder 16 gewesen sei. Das passt perfekt zur Beschreibung von Derek. Außerdem wurde die Unterwäsche der Mädchen zerschnitten. Auch dieser Modus operandi passt zu den Vorlieben von Derek, die wir ja schon kennen. Denn erinnert euch mal an die Beobachtung seiner Mitschüler am Wasserloch oder auch an den Koffer mit der Wäsche und der verstümmelten Puppe sowie den Zeitungsausschnitten, in denen er die abgebildeten Frauen eben auch brutal zugerichtet hat. Ist Derek Percy also der Mörder der beiden? Zugegeben hat er es nie. Auch wenn er über die nächsten Jahrzehnte immer mal wieder Besuch von Ermittlern bekam, die versuchten, seine Erinnerungen mit ihm gemeinsam ans Tageslicht zu holen. Dabei kam heraus, an die anderen Tatorte, also dorthin, wo die übrigen ihm vorgeworfenen Kindermorde begangen worden sind, gelangte er teils durch Wohnmobilferien mit seiner Familie. Also er fuhr mit seinen Eltern in die Ferien und diese Reisen soll er genutzt haben, um zu morden. Das zeigt nochmal ganz gut, wie jung Derek war, als die ihm vorgeworfenen Morde begonnen haben. Er hatte mit Sicherheit noch ein sehr, sehr großes Gefahrenpotenzial und deswegen ist es gut, dass er nie wieder freikam. Er wurde im Gefängnis jedoch zu einem Musterinsassen, arbeitete, soweit er das durfte, und wurde zu einem Vorbild für andere Insassen. Er war ein überragender Schachspieler und das Personal erinnert sich, dass er unfassbar intelligent und manchmal auch manipulativ gewesen sei. Dadurch hat er den Beinamen der australische Hannibal Lecter erhalten.
Ja, für mich klingt er einfach nach so einem richtigen Psychopathen. Also ich meine, natürlich kenne ich ihn jetzt nicht und das ist ein bisschen Küchenpsychologie, aber für mich klingt er doch sehr Nach einem Psychopathen?
Ja, wir hatten das Thema hier ja schon ein paar Mal so ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du einfach mal erklären, wie du darauf kommst. Was sind für dich die Indizien?
Also in seinem speziellen Fall waren das jetzt zwei Stellen, die mich so ein bisschen aufmerken lassen haben. Und zwar einmal dieser sehr kalte, fast schon leblose, kühle Blick, den die Leute beschrieben haben.
Mhm.
Und dann die Sache mit dem Messer, als er sich da das Messer ins Bein gestochen hat und sich gefreut hat. Und ich glaube nicht, dass er sich in dem Moment so sehr gefreut hat über das Blut oder so, was man jetzt vielleicht bei einem Serienmörder denken würde, dass das irgendwie naheliegend ist.
Mhm.
Sondern ich denke, dass er in dem Moment etwas empfunden hat, was eben, ja, wenn er ein Psychopath ist, wahrscheinlich vorher so noch nicht der Fall war. Und dass es ihm deswegen irgendwie Freude bereitet hat.
Mhm. Ist auf jeden Fall ein logischer Gedanke. Ja, also ich könnte mir sowas bei ihm auf jeden Fall auch gut vorstellen. Was für mich auch dafür spricht, ist, dass Mörder mit psychopathischen Tendenzen ja oft sehr dreist sind und sowieso der Meinung sind, sie werden nicht erwischt. Und dazu passt es eben für mich ganz gut, dass Derek die Familienurlaube mit seinen Eltern ausgenutzt haben könnte, um zu morden. Also es ist ja schon relativ frech, wenn man mit seinen Eltern so einen Wohnmobilurlaub macht, dann erstmal loszuziehen und irgendwelche Morde zu begehen. Ja, und auch, dass er von seinen Mitschülern als eigenartig beschrieben worden ist, wobei ich an dieser Beschreibung auch so ein bisschen gehakt habe, weil unter anderem da eben stand, er wäre sehr intensiv gewesen. Und das, ja, ist mir auch noch so ein bisschen aufgefallen, weil es ja bei Menschen mit starken psychopathischen Tendenzen schon manchmal so ist, dass sie es nicht so richtig gut hinbekommen, sich gesellschaftlich adäquat zu verhalten. Und ich denke, das könnte sich daran widerspiegeln.
Ja, und trotzdem war er ja gleichzeitig irgendwie so klug und charismatisch, dass er es dann geschafft hat, zum Schulsprecher gewählt zu werden, was ich auch noch auffällig finde.
Mhm.
Und dass er zur Marine gegangen ist. Das könnte auch so ein bisschen diesen Drang nach Adrenalin, nach etwas empfinden und so ein bisschen. Ja, es könnte aus diesem Grund heraus passiert sein, dass er vielleicht sich da so ein bisschen Action erhofft hat oder so.
Ja, stimmt, auf jeden Fall. Also da gibt's schon einige Hinweise bei ihm. Naja, und um Dereks Geschichte jetzt erstmal abzuschließen. Im Jahr 2007 werden in einem Lagerraum in South Melbourne ganze 35 Kisten mit Derek Percys Tagebüchern, Zeichnungen, Karten und Zeitungsausschnitten gefunden. Diese Sachen soll wohl seine Mutter bei seiner Verhaftung verschwinden lassen haben, damit er nicht noch mehr belastet wird. Dieser Fund verstärkt den Verdacht, dass er mit weiteren Verbrechen in Verbindung stehen könnte. Derek Percy stirbt am 23. Juli 2013 im St. Vincent's Hospital in Melbourne an Lungenkrebs. Er wird 64 Jahre alt. Bis zu seinem Tod gesteht er keine weiteren Verbrechen. Zum Zeitpunkt seines Todes ist er Australiens am längsten inhaftierter Gefangener, mit fast 44 Jahren hinter Gittern. Ja, Nadine, und hast du jetzt schon eine Tendenz, kannst du schon sagen, ob du ihn für den Schuldigen hältst in den Wonder Beach Morden?
Ich möchte nur so viel sagen, dass ich mich hier noch nicht festlegen werde, sondern erst, wenn wir uns auch Christopher Wilder angeguckt haben.
Das ist auf jeden Fall ein kluger Schachzug. Habt ihr da draußen denn schon eine Tendenz? Was denkt ihr? Ist Derek der Mörder von Marianne und Christine? Verratet es uns auf jeden Fall in den Kommentaren. Bevor es weitergeht, gibt es zu Derek Percys Fall noch eine traurige Randnotiz. Und zwar betrifft diese Shane Spiller, der Derek als 11-Jähriger entkam, weil er ihn mit einem Tomahawk verjagen konnte. Shane hat als Erwachsener mit Angststörungen und Depressionen zu kämpfen. Hervorgerufen durch seine schrecklichen Kindheitserlebnisse rund um den Tod seiner Freundin Yvonne. Am Morgen des 9. September 2002 macht sich Shane im kleinen Ort Wyndham, New South Wales, wie gewohnt auf den Weg zum Laden an der Ecke, um seine Post abzuholen. Doch danach verliert sich seine Spur. Als ihn Tage später noch immer niemand gesehen hat, brechen besorgte Freunde schließlich in sein Haus ein. Dort finden sie seine Stiefel mitten im Wohnzimmer, das Portemonnaie, seine Medikamente und einen gedeckten Tisch für zwei Personen. Sein Motorrad steht unberührt und abgeschlossen im Schuppen. Die Polizei wird gerufen und sofort beginnt eine große Suchaktion. Helfer durchkämmen die Gegend zu Fuß, mit Pferden und Motorrädern, selbst alte Minenschächte und abgelegene Aussichtspunkte werden untersucht. Doch Shane bleibt bis heute spurlos verschwunden. Die Polizei vermutet, dass er Selbstmord begangen hat. Freunde von ihm sind aber der Meinung, das hätte er nie getan und finden die Umstände seines Todes daher verdächtig. Derek kann ihn nicht umgebracht haben. Er war zu dem Zeitpunkt zwar noch am Leben, aber eben nicht in Freiheit. Trotzdem bleibt sein Verschwinden mysteriös. Verratet uns doch unbedingt auch mal, was ihr darüber denkt.
kommt doch hinter eh wieder raus, dass er zu dem Zeitpunkt irgendwie Freigang hatte, der aber nirgendwo richtig notiert worden ist, den man nicht damit in Zusammenhang bringen konnte und dann war er das doch noch.
Ganz ehrlich, das würde mich nicht wundern. Also von Polizei und Behörden wundert mich gar nichts mehr, erst recht nicht, wenn man schon mal so im Hinterkopf hat, was gleich noch alles kommt.
Wir möchten euch jetzt, wie schon angekündigt, auch noch Christopher Wilder genauer vorstellen. Er wurde ja auch der Beauty Queen Killer oder auch Snapchat Killer genannt. Für seine Geschichte reisen wir erstmal zurück in eine Zeit lange bevor er zum Mörder wurde. Und zwar reisen wir zum Tag seiner Geburt im Jahr 1945. Und diese Geburt war an und für sich schon ziemlich dramatisch. Christopher Bernard Wilder kommt während des Zweiten Weltkriegs in Sydney zur Welt. Doch das Neugeborene atmet nicht. Die Ärzte glauben, dass er es nicht schaffen wird. Ein Priester wird gerufen, um ihn noch schnell zu taufen, bevor er stirbt und ihm im selben Atemzug die letzte Ölung zu geben. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes. Kaum endet das Gebet des Priesters, beginnt der kleine Christopher zu atmen. Er überlebt. Im Alter von 2 Jahren entgeht er dann erneut nur knapp dem Tod, und zwar diesmal dem Tod durch Ertrinken. Die Folgen sind jahrelange Krampfanfälle und plötzliche Ohnmachten, doch Christopher lebt. Schmerzen und Kontrollverlust prägen seine früheste Kindheit und Christopher wehrt sich innerlich gegen seinen schwachen und unzuverlässigen Körper. Er beginnt, Stärke zu idealisieren. Christopher bewundert seinen Vater, einen Kriegshelden, und er wünscht sich nichts sehnlicher, als ebenso stark zu sein wie er. Doch stattdessen fühlt er sich krank und schwach. Und das erträgt er kaum. Mit der Zeit wird sein Wunsch nach Stärke zu einem Wunsch nach Macht. Und Macht bedeutet für ihn in jungen Jahren schon Kontrolle. Kontrolle über andere. Er beginnt sich auszumalen, andere Menschen zu dominieren. Und schließlich auch, ihn weh zu tun. Davon merkt zu diesem Zeitpunkt aber keiner was, denn Christophers Kindheit verläuft völlig normal. Also seine Fantasien bleiben erstmal in seinem Kopf und er ist nach außen hin ein ganz normales Kind. Sein Vater ist ein Navy-Offizier, die Familie hat ein gutes Einkommen. Christopher bekommt eine gute Schulbildung. Neben der australischen hat er auch die amerikanische Staatsbürgerschaft und jede Menge Voraussetzungen für ein erfolgreiches Leben. Doch Christopher ist nicht gerade auf eine Karriere aus. In der Pubertät drückt er sich vor Pflichten, zu Hause wie in der Schule. Stattdessen hängt er mit Freunden am Strand rum, trinkt, surft. Endlich hat er auch die Folgen seines Schwimmunfalls hinter sich gelassen. Sein Körper ist verlässlicher geworden, er kann jetzt Sport treiben, und er wird zu einem Mädchenschwarm. Also eigentlich hat er jetzt alles, was er je wollte. Er ist ein, in Anführungsstrichen, starker Mann und andere sehen zu ihm auf.
Er könnte jetzt einfach das Leben genießen, sich umschwärmen lassen und wie andere gut aussehende Teenie-Jungs auch erste Erfahrungen mit Mädchen sammeln. Aber Christopher ist erfüllt von einem anderen Verlangen, das mit den Jahren immer stärker in ihm geworden ist. Dem Verlangen nach Kontrolle, nach Macht. Dem immer drängender werdenden Wunsch, jemanden zu unterwerfen, jemandem weh zu tun. Und mit 15 oder 16 fängt er nun an, dieses Bedürfnis auszuleben. Zuerst zaghaft. Er schleicht sich abends raus und hält Ausschau nach hübschen Frauen, und wenn er welchen begegnet, dann folgt er ihnen nach Hause und beobachtet sie durchs Fenster. Er hat dabei die Hoffnung, dass sie sich ausziehen. Einmal erwischt ihn allerdings ein Nachbar und ruft die Polizei, aber Christopher bekommt nur eine Verwarnung. Und das ist für ihn fast wie ein Freibrief. Er denkt sich, wenn ich damit schon davon komme, wer weiß, was ich dann noch alles anstellen kann. Um 1963 herum, Christopher ist gerade 17, verbringt er einen Tag am Strand mit ein paar Freunden. Die Jungs surfen, trinken Bier, genießen die Sonne, bis Christopher plötzlich beschließt, dass sie ein Mädchen ansprechen sollten. Sie entdecken ein 13-jähriges Mädchen, das alleine im Sand sitzt. Erst sind sie freundlich. Christopher Wilder bietet ihr Alkohol an, macht ihr Komplimente, doch dabei bleibt es leider nicht. Als Christopher immer zudringlicher wird, möchte das Mädchen gehen, aber er hält sie am Arm fest und zerrt sie mit sich hinter eine Düne. Und was er dort, vor den Augen seiner Freunde mit ihr macht, das könnt ihr euch jetzt sicherlich denken. In manchen Quellen ist auch die Rede davon, dass die Freunde sich ebenfalls beteiligt haben. Dafür gibt es aber keine Beweise.
Als Christopher fertig mit dem Mädchen ist, geht er jedenfalls einfach weg, als wäre nichts gewesen. Die 13-Jährige kann zum Glück entkommen und verständigt die Polizei. Und wenig später wird Christopher verhaftet und ihm wird tatsächlich auch der Prozess gemacht. Vor Gericht treten Christophers Eltern jetzt allerdings stark für ihren Sohn ein. Sie schildern ihn als guten Jungen mit viel Potenzial, jemand, der einfach nur einen Fehler gemacht habe. Und tatsächlich, der Richter lässt Milde walten. Christopher bekommt nur ein Jahr auf Bewährung und muss sich einer Therapie unterziehen. Doch diese Therapie wird alles nur noch schlimmer machen. Wir dürfen nicht vergessen, es sind die 60er Jahre und die Psychiatrie ist damals noch längst nicht auf dem Stand von heute. Als Christopher in der Therapie von seinen Fantasien berichtet, ordnet der behandelnde Arzt eine ziemlich radikale Therapie an. Elektroschocks. Diese jedoch fachen Christophers dunkle Fantasien nur weiter an und sorgen dafür, dass er sich nun ausmalt, Mädchen und Frauen mit eben solchen Schocks zu quälen. Psychologisch lässt sich das auch recht einfach erklären. Während der Schocks ist er wieder genauso hilflos, wie er es als Kind war, wenn er seinen Körper nicht unter Kontrolle hatte. Also rettet er sich in die Fantasien, die damals in ihm zu wachsen begannen, und sie manifestieren sich weiter. Ich finde das übrigens auch ganz interessant, dass man bei Christopher Wilder diesen inneren Werdegang so genau beobachten kann, im Gegensatz zu Derek Percy, von dem wir mehr so die Außensicht hatten, dass er halt seltsam war und keiner so recht wusste, warum.
Jedenfalls hilft die Therapie bei Christopher nicht, sondern macht im Gegenteil alles nur schlimmer. Seine Fantasien werden zu Wünschen, die er unbedingt umsetzen will. Er lernt nun eine junge Frau kennen, deren Name nicht öffentlich bekannt ist, und die beiden daten. Das Ganze steht irgendwie von Anfang an unter keinem guten Stern. Einmal schlägt Christopher aus Wut auf sie eine Fensterscheibe ein. Ständig flirtet er mit der Schwester seiner neuen Freundin, die noch minderjährig ist. Und auch mit ihrer Mutter flirtet er. Dennoch kommt seine Freundin nicht los von dem charismatischen und gut aussehenden Christopher. Und sie lässt sich schließlich auf eine Heirat mit ihm ein. Doch kaum sind die beiden zusammengezogen, zeigt sich sein wahres Gesicht. Und hier möchte ich jetzt für die nächsten Sekunden oder so nochmal eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Es geht jetzt nämlich um häusliche und um sexualisierte Gewalt. Christopher, der beginnt jetzt seine frisch angetraute Frau zu missbrauchen und er zwingt sie mehrfach am Tag zu gewaltsamem Geschlechtsverkehr. Er schlägt sie auch. Noch dazu findet sie in der gemeinsamen Wohnung versteckte Fotos von anderen Frauen, die nackt für Christopher posieren. Und auch ihrer Schwester macht er immer wieder das Angebot, dass er sie einmal fotografieren könnte. Nach kurzer Zeit reicht es seiner Frau und sie will die Scheidung. Sie flüchtet sich jetzt zurück zu ihren Eltern, berichtet dort von seinen Gewaltausbrüchen und sie stellt eine dunkle Vermutung an. Sie könnte sich gut vorstellen, dass Christopher verantwortlich ist für einen schrecklichen Doppelmord, der sich wenige Jahre zuvor in der Gegend ereignet hat. Nämlich für den Mord am Vander Beach. Die Rede ist, wie ihr mittlerweile wisst, vom Mord an Marianne und Christine. Ja, und jetzt könnte man vielleicht meinen, dass sie diese Aussage nur als Retourkutsche oder aus Rache getätigt hat, aber es ist jetzt so, dass Christopher erfährt, dass die Polizei wegen der Vander Beach-Morde mit ihm sprechen möchte und daraufhin verlässt er fluchtartig das Land. Er reist jetzt Hals über Kopf in die USA, er hat ja eine doppelte Staatsbürgerschaft und wohnt jetzt dort. Christopher ist zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt und er tut jetzt etwas, womit, glaube ich, keiner von uns gerechnet hat. Anstatt jetzt tiefer in seine Gewaltspirale abzurutschen, fängt er wortwörtlich neu an. Mit handwerklichem Geschick findet er schnell Arbeit. Florida steckt gerade mitten im Bauboom und Aufträge gibt es mehr als genug. Schon nach kurzer Zeit gründet Christopher ein eigenes Bauunternehmen. Der Erfolg stellt sich schnell ein. Das Geld fließt in Strömen und Christopher lebt ab sofort im Luxus. Er kauft sich ein großes Haus mit Indoor-Pool, ein Boot und mehrere auffällige Autos. Doch etwas kann er sich nicht kaufen. Inneren Frieden. Die dunklen Gedanken sind nach wie vor da. Und Christopher versucht verzweifelt, sie zu verdrängen. Er lenkt sich ab, er stürzt sich in Hobbys, er fährt bei Autorennen mit, surft, lädt regelmäßig Gäste zu Dinnerpartys ein. In Florida gilt er bald als charmanter Playboy. Er datet viele Frauen, führt ein scheinbar perfektes Leben. Doch hinter seiner Fassade brodelt es. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sein Verlangen nach Gewalt überkochen wird. Weiterhin fühlt er sich zu jungen Mädchen hingezogen und er entwickelt jetzt langsam aber sicher ein Modus operandi. Christophers Lieblingsort, um Teenagerinnen anzusprechen, war der lange Strand in Florida. Doch irgendwann, mit 26, entdeckte er einen neuen, besseren Ort, und zwar das örtliche Einkaufszentrum. In den 1970er Jahren gilt die Mall als sicherer Treffpunkt für Jugendliche, die dort ohne Eltern abhängen. Genau diese unschuldigen, oft naiven Mädchen sucht Christopher auf, während sie sich auf die Suche nach einem perfekten Outfit begeben. Er tarnt sich geschickt. Mit einer Kamera in der Hand gibt er vor, ein Modelagent zu sein, der Nachwuchs für einen neuen Job sucht. Und diese Masche, die klingt für uns natürlich irgendwie total ausgelutscht, genauso wie ich zeig dir Hundewelpen, aber man muss sich ja überlegen, dass das schon ganz schön lange her ist. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war diese Masche noch neu. Und es gab auch viele Mädchen, die misstrauisch waren. Aber leider lassen sich einige Teenagerinnen dennoch von ihm fotografieren. Was als harmloses Shooting beginnt, verwandelt sich für die Mädchen schnell in eine erschreckende Erfahrung. Denn Christopher lockt sie für sein Shooting an einsame Orte, wo er sie zwingt, sich auszuziehen und nackt für ihn zu posieren. Und jetzt kommt das Krasseste, oder also in der Situation ist gerade das Krasseste, denn einige der Mädchen zeigen ihn zwar an, aber weil man in den USA nichts von seinen Vorstrafen wegen der Vergewaltigung weiß, bekommt er dann nur eine Geldstrafe. Ja, also wieder einmal lässt man ihn davonkommen und sendet ihm wieder einmal eine absolut falsche Botschaft. Es war ja vorher schon so, dass er gedacht hat, naja, wenn ich damit durchkomme, womit komme ich noch durch? Und er sieht jetzt leider wieder einmal, dass er mit seinen Taten durchkommt. Und ja, wie nicht anders zu erwarten, steigert er sich natürlich. Seine Taten werden jetzt immer schlimmer. Ende der 70er missbraucht er die 13-jährige Tochter eines Kunden, indem er sie zu Oralverkehr zwingt. Er wird angezeigt, doch vor Gericht schafft er es, sich rauszureden. Er jammert, dass er unter Angstzuständen leide, die zu seinem abnormalen sexuellen Verhalten führen würden. Und er schafft es außerdem, dem Richter glaubhaft zu machen, dass der Oralverkehr einvernehmlich gewesen sei mit der 13-Jährigen. Und er wird jetzt freigesprochen und perfektioniert seine Methode.
1980 ist Christopher 35 Jahre alt. Er fährt mit seinem Pickup zum Palm Beach Einkaufszentrum, nimmt seine Kamera und betritt das Gebäude. In einem Laden entdeckt er zwei Teenagerinnen beim Shoppen. Mit einem charmanten Lächeln nähert sich Christopher ihnen. Er zeigt ihnen eine gefälschte Visitenkarte. Angeblich sei er Modelagent und sagt, heute sei ihr Glückstag. Er erklärt, dass er für eine Pizza-Werbung fotografieren würde und die beiden Mädchen unbedingt dabei sein sollten. Um ihnen das Ganze schmackhaft zu machen, verspricht er jeder von ihnen $75. Begeistert stimmen die Mädchen zu. Später fahren sie zusammen zu einem anderen Einkaufszentrum, wo Christopher einige Fotos neben einer Pizzeria macht. Nach dem Shooting kauft er den Mädchen jeweils ein Stück Pizza und bietet an, sie zurück zum ersten Einkaufszentrum zu bringen. Doch kaum im Auto schickt er eines der Mädchen unter falschem Vorwand nochmal in die Mall. Ihre Freundin isst arglos ihre Pizza und weiß nicht, dass diese mit einer Droge besprenkelt ist, die sie schon nach kurzem schläfrig macht. Es kommt, wie es kommen muss. Christopher vergewaltigt sie, lässt sie aber danach zum Glück wenigstens gehen und landet erneut vor Gericht. Um es kurz zu machen, leider kommt er auch diesmal nicht ins Gefängnis, sondern erhält 5 Jahre auf Bewährung und muss eine Sexualtherapie machen. Er manipuliert aber seinen Therapeuten derart, dass dieser ihm erlaubt, nach Australien zu reisen, da Christopher behauptet, es würde ihm bei seiner Heilung helfen, seine Eltern zu sehen. In Australien macht er allerdings genauso weiter. Er lockt Mädchen mit Modelversprechen an und missbraucht sie dann, bis er auch dort festgenommen wird. Aber dank eines gnädigen Richters und seines Vaters, der sich erneut für ihn einsetzt und gar seine Kaution zahlt, kommt Christopher auch diesmal frei und schafft es, zurück nach Amerika zu kehren. Regt ihn einfach nur auf, aber ist leider genau so gewesen. Christopher ist nun aber klar, an beiden Orten wurde er angezählt und wenn er nicht bald hinter Schloss und Riegel wandern will, dann muss er jetzt zusehen, dass er nicht mehr erwischt wird. Nie wieder. Also müssen seine Opfer ab sofort schweigen. Und aus dieser Zeit schauen wir uns jetzt auch mal ein Foto von Christopher an.
Wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der wirklich ganz schön charismatisch gewesen sein muss. Denn ich muss sagen, als besonders attraktiv empfinde ich ihn jetzt nicht. Und das hat wahrscheinlich auch mit meiner Antipathie gegen ihn zu tun. Aber ich glaube, wenn man ihn auch ganz objektiv betrachtet, dann ist er jetzt nicht außergewöhnlich gut aussehend. Er hat braune Haare, die am Kopf schon so ein ziemlich stark ihm ausgehen. Also er hat starke Geheimratsecken. Ein, ich würde sagen, durchschnittliches Gesicht mit so halbmondförmigen Augen, eher unauffälligen Augenbrauen, einer kleinen spitzen Nase. Also ich finde seine Nase, die man hier auch im Profil sieht, ist wirklich auffallend klein und spitz. Und er trägt, wie für die damalige Zeit üblich, einen Schnurrbart. Er guckt relativ neutral, seine Schultern sind eher so abfallend, sein Hals ist ziemlich breit, er hat ein weißes Hemd oder helles Hemd oder Poloshirt an, ja, und er wirkt schon ziemlich stattlich, aber jetzt auch nicht unbedingt wie jemand, mit dem ich rein vom Aussehen her, also ich jetzt sowieso nicht, ich mache True Crime, ich bin ja sowieso vorgewarnt, aber mit dem, wo ich mich jetzt denken würde, dem fällt es leicht, Leute in sein Auto zu locken, sagen wir es mal so. Also muss er wahrscheinlich wirklich eine sehr freundliche, zugängliche und auch charismatische Ausstrahlung gehabt haben. Ja, und die nutzt Christopher jetzt auch aus, um erneut auf die Jagd zu gehen. Jetzt wieder in den USA. Und es findet nun die endgültige Eskalation im Leben und Handeln von Christopher Wilder statt. Zuerst wird er brutaler. Er entführt die Mädchen, die er anspricht, und schüchtert sie massiv ein, damit sie schweigen. Und 1984 geht er dann zum ersten Mal den finalen Schritt. Und tötet. Christopher ist gerade 38 Jahre alt, als er seinen Porsche beim Miami Grand Prix anmeldet. Dort fällt ihm eine junge Frau auf, Rosario Gonzalez, 20 Jahre alt. Sie arbeitet als Promoterin für ein Team. Sie gefällt ihm und er schmiedet einen Plan. Am nächsten Tag kehrt er mit seiner Kamera zurück und wartet auf sie. Als Rosario Pause macht, spricht er sie an, charmant und selbstsicher wie immer. Er erzählt ihr, er sei nicht nur Rennfahrer, sondern auch im Showbusiness tätig. Und er suche neue Gesichter. Rosario glaubt an ihre große Chance und steigt zu ihm ins Auto, um angeblich Fotos an einem malerischen Ort zu machen. Doch noch am selben Tag melden Rosarios Eltern ihre Tochter als vermisst. Dass sie sich nicht meldet, ist völlig untypisch für sie. Und die Familie spürt sofort, etwas stimmt nicht. Noch in der Nacht beginnen die Ermittlungen. Die Ermittler befragen Zeugen vom Rennplatz. Doch Rosario bleibt verschwunden. Für immer. Man geht aufgrund seiner späteren Taten davon aus, dass Christopher sie umgebracht hat. Doch ihre Leiche wird nie gefunden. Eine Woche später, am 5. März, ist Christopher wieder unterwegs. Diesmal in einem grauen Cadillac. An einer Tankstelle entdeckt er eine Frau, mit der er mal zusammen war. Elizabeth Kenyon, 23 Jahre alt. Sie betankt gerade ihr Auto. Elizabeth war einmal Finalistin bei der Wahl zu Miss Florida, engagierte Lehrerin für emotional belastete Jugendliche und sie hatte bis vor kurzem auch Modelambitionen. Christopher hatte ihr sogar einen Heiratsantrag gemacht, doch Elizabeth hatte abgelehnt, nicht zuletzt wegen des Altersunterschieds von 15 Jahren. Eine Zurückweisung, die ihn tief verletzt hatte. Als er sie nun an der Zapfsäule sieht, steigt Wut in ihm auf. Elizabeth erkennt ihn, aber sie fühlt sich nicht bedroht. Laut Zeugenaussagen wirken beide sogar gelassen, fast freundschaftlich im Umgang miteinander. Doch kurz darauf ist Elizabeth verschwunden. Nach Tagen ohne Lebenszeichen und ohne Fortschritte bei den Ermittlungen engagiert ihre Familie einen Privatdetektiv. Der sucht den Tankwart auf. Und dieser erinnert sich deutlich, Elizabeth habe sich an diesem Tag mit Christopher unterhalten. Was den Privatermittler stutzig macht, Christopher hatte zu dem Zeitpunkt bereits behauptet, sie seit Wochen nicht gesehen zu haben. Der Detektiv geht zur Polizei. Dort lässt er sich Wilders Akte zeigen und ist schockiert, was er darin findet. Christopher ist, wie ihr ja schon wisst, wegen Sexualdelikten vorbestraft. Er wird nun zum Hauptverdächtigen in Elizabeths Fall, aber die Beweise reichen nicht, um ihn festzunehmen. Um Christopher zieht sich jetzt aber trotzdem die Schlinge immer weiter zu. Er kann nicht zurück nach Australien, da man ihn dort sofort vor Gericht zerren würde. Durch seine erneute Flucht nach Florida hat er sich nämlich vor einem wichtigen Gerichtstermin gedrückt, der wegen der ihm in Australien vorgeworfenen Taten eigentlich noch angestanden hätte. In Florida bleiben will er aber auch nicht. Was, wenn man ihn doch noch wegen Elizabeth verhaftet? Er packt also seine Sachen, schrubbt sein Haus von oben bis unten, entsorgt all die Fotos, die er über die Jahre gemacht hat, und haut ab, um wortwörtlich eine Blutspur hinter sich herzuziehen.
Christopher hat sich zu diesem Zeitpunkt eingestanden, dass er ein Ungeheuer ist und dass es für ihn keinen Weg zurück in ein normales Leben gibt. Also beschließt er, ab sofort nur noch das zu tun, was ihm am meisten Spaß macht. Und das ist Töten. Noch am selben Tag, am 18. März 1984, fährt Christopher 2 Stunden nach Norden, Richtung Merritt Island. Auf einem Parkplatz hinter der Merritt Square Mall stellt er seinen Chrysler ab, greift sich eine Kamera aus dem Kofferraum und betritt das Einkaufszentrum. Er wirkt ganz ruhig, ganz kontrolliert. Doch in ihm tobt etwas ganz anderes. Der Drang nach Macht. In einem der Läden entdeckt er Theresa Ferguson, 21 Jahre alt. Sie ist dort unterwegs, um zu shoppen. Christoph nähert sich ihr mit seiner üblichen Masche. Ein Haufen Bargeld, ein erfundenes Modelangebot. Er erzählt von einem Shooting, behauptet, sie sei genau das Gesicht, das er suche. Theresa scheint überzeugt und erklärt sich bereit, sich draußen sein Portfolio anzuschauen. Als sie gemeinsam zum Auto gehen, spricht Christopher ununterbrochen, vermutlich um sie abzulenken. Ansonsten ist es still auf dem Parkplatz, es ist kaum jemand zu sehen. Am Kofferraum zeigt er ihr jetzt seine Ausrüstung, dann reißt er plötzlich den Deckel ganz auf und zwingt sie hinein. Christopher sperrt Theresa in den Kofferraum, fährt los, raus aus der Stadt, hinein in die Abgeschiedenheit, in ein sumpfiges Gebiet namens Canaveral Groves. Irgendwo neben hohem Gras hält er an. Dort erwürgt er Theresa und wirft ihre Leiche anschließend in den Sumpf. Und das mag jetzt wahrscheinlich ein bisschen zynisch klingen, aber Theresa hat auf eine Art sogar noch Glück, denn es hätte sie schlimmer treffen können. Manchmal geht er eben noch schlimmer mit seinen Opfern um und das sehen wir jetzt auch im Folgenden. Linda Grober ist 19 Jahre alt. Sie wird wenig später von ihm angesprochen. Auch wieder in einem Einkaufszentrum. Sie glaubt ihm die Fotografen-Story allerdings nicht. Und das macht ihn sauer. Er verfolgt sie und schafft es dann leider trotzdem, sie in seinen Kofferraum zu sperren. Als sie schreit, dreht er die Musik auf. Und er schafft es mit ihr sogar über die Grenze nach Georgia. Dort mietet er ein Hotelzimmer und zwingt sie dort hinein. Er verklebt der jungen Frau nun die Augenlider mit Sekundenkleber, was ich einfach schon ganz schrecklich finde. Und es geht auch nicht minder schrecklich weiter. Also hier jetzt nochmal eine Triggerwarnung vor expliziter Gewalt. Christopher beginnt jetzt, Linda mit einer selbstgebastelten Foltervorrichtung zu quälen. Und zwar versetzt er ihr jetzt Elektroschocks, wie er sie vor vielen Jahren selbst bekommen hat. Und mit diesen Schocks kontrolliert er sie jetzt auch. Wann immer sie Gegenwehr leistet oder zu schreien versucht, verstärkt er den Strom. Er missbraucht sie und er lässt nur von ihr ab, um, und das ist jetzt krass, also Achtung, um seine Lieblingssendung im Fernsehen anzugucken. Und das ist so ein bisschen Lindas Chance. Während er jetzt also fernsieht, lässt der Kleber auch so ein bisschen nach und Linda kann zumindest verschwommen etwas sehen. Und sie erkennt jetzt, wo er sitzt und sie erkennt auch, dass die Badezimmertür offen steht. Und Linda weiß, wenn sie jetzt nichts tut, wird sie dieses Motelzimmer nicht lebend verlassen. In einem letzten verzweifelten Versuch reißt sie jetzt die Drähte von ihren Fingern und von den Zähnen ab, springt auf und rennt in Richtung Badezimmer. Doch bevor sie die Tür zuschlagen kann, ist Christopher schon wieder hinter ihr. Er reißt jetzt einen Föhn vom Waschtisch, holt aus und schlägt ihr das Gerät mit voller Wucht gegen den Kopf. Linda sackt zu Boden, ihre Augen verdrehen sich. Und Christopher bleibt wie versteinert stehen. Hat er sie getötet? Ist sie bewusstlos? Aber die Antwort ist weder noch. Linda liegt da, regungslos und wartet, hofft. Sie ist dazu bereit, mit allen Mitteln ihr Leben zu verteidigen. Und sobald Christopher nah genug ist, reißt sie jetzt die Arme hoch und rammt ihm ihre Finger in die Augen. Er schreit jetzt auf, taumelt zurück und ist blind vor Schmerz. Und Linda, die nutzt den Moment, stößt ihn aus dem Badezimmer und knallt die Tür zu. Und dann schließt sie ab und schreit, so laut sie kann. Und draußen hört sie jetzt, wie Christopher hastig seine Sachen in eine Tasche stopft und wie er flieht. Und das ist für mich immer wieder so unglaublich. Das ist für mich eine Szene aus dem Film. Und es ist so unvorstellbar, dass das einer Person wirklich passiert ist. Und immer wieder egal ob es jetzt beim Recherchieren war, beim Schreiben war, beim Lesen, ist es immer wieder so, dass ich einfach hoffe, dass sie es schafft. Ich weiß ja schon, dass sie es schafft, aber das ist, ich weiß auch nicht, das ist einfach ein ganz krasser Moment. Und vieles aus dem Leben von Christopher ist einfach wie aus so einem Film, aus so einem wirklich richtig grauenhaften Horrorfilm. Ja, also Linda, die überlebt jetzt Gott sei Dank und sie kann jetzt Christopher und auch sein Auto beschreiben. Die Polizei, die ist ihm jetzt auf der Spur, aber anstatt irgendwie aufzugeben, sich zu verstecken oder was auch immer, macht er mit seinen schrecklichen Taten einfach nur noch weiter. Er entdeckt jetzt Terry Walden, eine junge Mutter, und er bietet ihr jetzt seiner Masche entsprechend an, Model zu werden. Aber sie findet ihn mehr als creepy, erst recht, als er ihr Nein nicht akzeptieren will und sie dann auch noch bedrängt. Und sie schafft es nach Hause und erzählt dann auch ihrem Ehemann von den Ereignissen. Und der beruhigt sie und sagt, naja, jetzt ist sie ja zu Hause und in Sicherheit. Aber leider ist sie das nicht. Machen jetzt einen kleinen Zeitsprung. 2 Tage später in einer nahen Mall spricht Christopher nämlich mal wieder junge Mädchen an. Aber irgendwie blitzt er heute bei allen ab. Und da entdeckt er eine alte Bekannte, Terry. Ihre Zurückweisung macht ihn immer noch sauer. Seine Wut flammt also wieder auf. Er folgt ihr und spricht sie erneut an und Terry ist jetzt natürlich total erschrocken. Sie hätte nicht damit gerechnet, den unheimlichen Kerl nochmal wiederzusehen und dann auch noch so schnell. Sie weist ihn wieder ab und Christopher verliert jetzt völlig die Kontrolle. Er zwingt sie in ihr eigenes Auto, stiehlt es, fährt mit ihr davon und vor lauter Wut ersticht er sie dann und wirft ihre Leiche in einen Kanal. Ihr Verschwinden fällt schnell auf, da sie an diesem Tag ihre Tochter nicht von der Kita abholt, doch dabei bleibt es erstmal nur. Und sie ist auch leider nicht das letzte Opfer von Christopher. Er ist mittlerweile in Oklahoma City angekommen, wo er die 21-jährige Susan Logan anspricht, die tatsächlich Model werden möchte. Und er entführt und vergewaltigt auch sie. Dann fährt er mit ihr nach Kansas und ersticht sie dort in einer verlassenen Gegend. Zu dem Zeitpunkt ist er immer noch in Terrys Auto unterwegs, nachdem bereits eine landesweite Fahndung ausgerufen wurde. Aber leider hindert das Christopher nicht daran, erneut zuzuschlagen.
In Colorado stößt er auf die 18-jährige Cheryl Bonventry. Man weiß nicht, wie er sie dazu bringt, aber es wird später angenommen, dass sie mehrere Tage lang freiwillig mit ihm unterwegs ist, bis er sie mit einem Stich in die Brust tötet. Er lässt ihre Leiche in der Wüste liegen und fährt weiter Richtung Las Vegas. Und ihr könnt es euch leider denken, sein Drang zu töten endet nicht. In Las Vegas trifft er auf sein nächstes Opfer, Michelle Kaufman, 17 Jahre alt. Er entführt, vergewaltigt, foltert und tötet auch sie. Dann setzt er seinen blutigen Roadtrip fort. Er fährt nach Kalifornien und spricht dort die erst 16-jährige Tina Marie Risco an. Wir möchten nicht all seine grausamen Taten im Detail erzählen, aber er tut ihr in etwa dasselbe an wie Linda, die er aus seinem Motelzimmer hatte fliehen können. Aber bei Tina läuft die Sache anders. Er macht sie gefügig und bringt sie dann dazu, als seine Komplizin für ihn andere junge Frauen anzusprechen. Das macht er, weil er mittlerweile erfahren hat, dass er auf der FBI Most Wanted Liste in den Top 10 steht. Seine Masche ist mittlerweile endlich bekannt, man nennt ihn jetzt den Beauty Queen Killer. Doch anstatt jetzt aufzugeben, ändert er einfach nur seine Taktik. In Tina hat er jetzt eine Person gefunden, die bereit ist, ihm zu helfen. Denn sie ist dankbar dafür, dass er sie nicht umgebracht hat und zugleich natürlich schwer traumatisiert. Sie hilft ihm also nicht leichtfertig, ist ja klar. Man geht heute davon aus, dass sie unter dem Stockholm-Syndrom litt, das Menschen dazu bringt, sich mit ihren Entführern zu solidarisieren. Gemeinsam fahren sie Richtung Kanada. Dort hat Christopher Freunde, bei denen er unterkommen will. Unterwegs jedoch muss Tina ihr Versprechen wahrmachen, nachdem er sie tagelang immer wieder gequält und missbraucht hat. Er verspricht ihr, wenn sie ihm erst einen Ersatz liefert, dann darf sie gehen. Und das macht Tina dann auch. Sie spricht ein junges Mädchen namens Donette Wild an und hilft Christopher, sie zu entführen. Aber der hält sein Versprechen nicht. Stattdessen muss Tina mit ansehen, wie Donette von ihm missbraucht und gequält wird. Dann setzt er seine Flucht fort. Jetzt mit beiden Mädchen. Doch nur eine von ihnen soll weiterleben. Tina. In einem Waldstück führt er Donette, die er mit Schlafmitteln benommen gemacht hat, zwischen die Bäume. Sie ahnt, was er vorhat und bittet ihn darum, sie zu erschießen, da das schneller ginge und weniger schmerzhaft wäre. Doch er sticht ihr zweimal in die Brust. Dann fährt er gemeinsam mit Tina weiter. Doch unterwegs beschleicht ihn ein ungutes Gefühl. Er ist überzeugt, dass Donette noch lebt und fährt zurück. Tatsächlich findet er dort, wo er sie zurückgelassen hat, nur noch eine Blutspur, die zur nächsten Straße führt. Und auch das finde ich so krass und auch schon, wie du gerade schon gesagt hast, wie aus einem Film, dass sie ihm da entkommen konnte, dass er sie nicht umgebracht hat, sondern sie noch am Leben war, dass sie entkommen konnte und dass er dann nochmal zurückkommt, um sie doch noch zu erwischen. Das ist wirklich so heftig. Aber zum Glück hat Donette sich bereits retten können und wurde von einem Autofahrer aufgelesen. Sie überlebt also. Und diese Tatsache, dass Donette jetzt also weg ist, verstärkt Christophers Panik. Er will sich jetzt einen neuen Fluchtwagen besorgen, denn Donette wird seinen jetzigen ja beschreiben können, und entführt dafür die 33-jährige Singlemutter Beth Dodge mit ihrem Auto. Tina weist er an, ihm mit dem anderen Auto zu folgen, und das macht sie auch. Man muss Tina hier nicht verstehen, man sollte sie aber auch nicht verurteilen. Sie hat eben viel durchgemacht, sie war stark traumatisiert und ja, das Stockholm-Syndrom ist nochmal so ein ganzes Thema für sich, da können wir jetzt auch nicht so im Detail drauf eingehen, aber Tina hat das nicht gemacht, weil sie Christopher so toll fand, sondern sie war da eben wirklich psychisch ganz, ganz schwer angeschlagen. Tina muss nun zusehen, wie Christopher Beth erschießt. Dann fliehen sie gemeinsam mit Beths Auto weiter, aber an Christophers Verhalten verändert sich nun etwas. Er versichert Tina, dass sie überleben wird und bringt sie nun zum nächsten Flughafen, wo er ihr ein One-Way-Ticket nach L.A. kauft. Er sagt ihr, er wäre sich sicher, dass er bald sterben würde und sie solle das nicht mit ansehen. Also lässt er sie gehen. Bevor sie sich trennen, bittet er sie, ihm zum Abschied einen Kuss auf die Wange zu geben. Sie hat Angst, dass er sie im nächsten Moment doch wieder zurück ins Auto zerren könnte, also tut sie, was er verlangt. Dann geht sie. Langsam und vorsichtig, Schritt für Schritt in Richtung des Gates. Hinter ihr ruft Christopher ihr noch etwas zu. Sie solle ein Buch über ihre gemeinsame Zeit schreiben, sagt er. Danach sieht sie ihn nie wieder. Doch sobald sie in Sicherheit ist, verrät sie dem FBI alles, was sie über ihn weiß. Und auch wenn die Medien sie jetzt richtig fertig machen, weil sie nicht verstehen, dass Tina nicht freiwillig seine Komplizin war, hilft sie so, ihn endgültig zu schnappen. Sie kann Christophers Route wiedergeben, das Auto beschreiben, in dem er unterwegs ist, und sein Ziel, also Kanada, kennt sie ja glücklicherweise auch. Am 13. April 1984 fährt Christopher Wilder mit seinem goldenen Firebird an eine Tankstelle im kleinen Ort Colebrook, New Hampshire. Nur noch 15 Minuten von der kanadischen Grenze entfernt. Er plaudert mit dem Tankwart, fragt nach dem besten Weg über die Grenze, gibt sich ruhig, fast gelassen, aber dann biegt ein Streifenwagen um die Ecke. Die State Trooper erkennen den Wagen sofort und ziehen ihn aus dem Verkehr. Einer der Beamten steigt aus, nähert sich vorsichtig dem Fahrer. Wilder zögert keine Sekunde. Er wirft sich in seinen Wagen und greift nach seiner Waffe. Zwei Schüsse fallen. Eine Kugel trifft den Beamten. Sie verletzt ihn, aber zum Glück nicht tödlich. Die zweite Kugel durchbohrt Wilders Herz. Noch bevor der Polizist begriffen hat, was passiert ist, sackt Christopher Wilder tot in sich zusammen. Seine Flucht und seine Jagd enden hier. Genau wie Derek Percy wird auch er in unzähligen weiteren Fällen verdächtigt, weil sie seinem Modus operandi entsprechen und oder er zur Tatzeit in der Nähe der Tatorte war. Schauen wir uns in dem Zusammenhang den Wanda Beach-Fall von letzter Woche nochmal genauer an. Wanda Beach ist ja ganz nah an Sydney, wo er eben auch gelebt hat. Christine und Marianne wurden erstochen, so tötete er ja später auch. Dann ist da seine übereilte Flucht, als seine Ex-Frau ihn verdächtigte, etwas mit dem Tod der beiden zu tun zu haben. Ist er abgehauen, weil er tatsächlich der Täter war? Also ich denke, dass diese übereilte Flucht nur so ein Reflex war. Vielleicht wollte er keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen wegen seiner anderen Taten, aber für mich ist das jetzt nicht so ein starker Beweis, dass er der Killer von Wanda Beach ist. Ich halte ehrlich gesagt eher Derek Percy für den Mörder von Christine und Marianne.
Ja, da muss ich dir absolut recht geben. Also in meinen Augen ist auch eher Derek im Fall der Wanda Beach-Morde der Täter. Und ich glaube, das aus folgenden Gründen. Einmal wegen dem Alter, wegen der Beschreibung, dem Aussehen, dem blonden Haaren. Aber auch, weil er irgendwie diese Affinität zu Stränden hatte und da Mädchen angesprochen hat. Also ich tendiere auch eher zu ihm.
Ja, das passt auf jeden Fall eigentlich perfekt zu ihm. Ich finde vor allem eben das Argument, dass er bei den ganzen Tatorten immer in der Nähe war, als die Morde passiert sind und eben auch am Wanda Beach. Das spricht ja einfach für sich. Also es wäre schon ein extrem komischer Zufall, wäre er nicht der Täter.
Ja, und auch sein Vorgehen mit der Unterwäsche, da haben wir ja in der letzten Folge schon darauf hingewiesen, dass die Hörer sich diese Stelle mal merken sollen. Da ist den beiden ja die Unterwäsche aufgeschnitten worden und das passt ja auch leider ganz genau zu ihm.
Ich finde auch, diese dreiste Vorgehensweise passt einfach perfekt zu Derek und weniger zu Christopher, weil Christopher hat ja eher so versucht, immer mehr sein System zu perfektionieren, um die Mädchen eben wegzulocken von der Öffentlichkeit und ihnen dann im Geheimen was anzutun, während Derek ja überhaupt nicht so vorsichtig war, sollte er tatsächlich Morde auf den Ferien mit seinen Eltern begangen haben und eben auch im Fall von Yvonne, da war er ja auch nicht vorsichtig, da hat er ja auch am helllichten Tag sie einfach entführt.
Ja, ich finde auch, also ich kann mir das einfach auch sehr, sehr gut bei ihm vorstellen. Also es gibt natürlich keine Beweise dafür, ist ja klar, aber wenn ich mich jetzt auf einen Täter festlegen müsste, dann wäre es auf jeden Fall Derek Percy.
Und wir möchten jetzt natürlich auch gerne wissen, was ihr denkt. Ist einer dieser beiden Männer für euch der Hauptverdächtige und wenn ja, aus welchen Gründen? Oder seid ihr der Meinung, da ist was ganz anderes passiert und es wird sich völlig umsonst auf die beiden fokussiert, was den Fall angeht? Also verratet uns das unbedingt auf jeden Fall in den Kommentaren.
Und du klingst schon ganz schön heiser, wir haben schon zu lange aufgenommen.
Ja, wir haben heute echt einen richtigen Aufnahmemarathon hinter uns.
Ja, wir haben beide Folgen hintereinander aufgenommen, damit wir auch im Thema sind.
Ja, und das hat jetzt echt ganz schön lange gedauert, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Ich glaube, wir konnten euch ganz gut ein umfassendes Bild geben, aber wenn euch noch irgendwelche Infos fehlen, schreibt uns auch das in die Kommentare. Wir bemühen uns da auf jeden Fall, das noch für euch zu recherchieren.
Ja, und sagt doch mal bitte, was ihr von diesem Christopher haltet. Ah. Mein Gott, das sind doch wirklich schreckliche Szenen wie aus so einem Film.
Ja, wie aus einem richtig schlimmen Thriller, wo man denkt, sowas kann nur ausgedacht sein, das passiert nicht im echten Leben.
Ja, und du fieberst die ganze Zeit so mit, auch wenn du schon weißt, wie es ausgeht, fieberst du irgendwie trotzdem die ganze Zeit mit, das ist schlimm.
Ja, ich war so erleichtert bei der Recherche, als die Linda überlebt hat, weil...
Ja, ich auch.
Oh, die Tat an ihr ist ja auch wirklich so minutiös beschrieben, man denkt sich, mein Gott, die Arme. Und dann ist sie da einfach noch so stark und fängt da an zu schreien und schließt sich da im Badezimmer ein und schafft es, ihn zu überlisten und bringt ihn noch zur Flucht. Also... Da denkt man sich wirklich krass einfach.
Ja, es ist schon wirklich heftig, was manche Menschen so für Kräfte entwickeln in solchen Notsituationen und wirklich bemerkenswert. Ich höre jetzt aber mal auf zu quatschen.
Ja, ich jetzt gleich auch. Es kommt nur noch unser Crime-Flashback und dann sind wir für heute auch fertig. In unserem Crime-Flashback stellen wir euch immer in Kürze Morde und andere Verbrechen vor, die sich am selben Tag ereignet haben, an dem auch unsere Folge erscheint, aber in einem anderen Jahr. Und diesmal geht es zurück ins Jahr 2000. Am Abend des 1. Juli 2000 verschwindet die 8-jährige Sarah Payne, während sie mit ihren Geschwistern auf einem Feld nahe dem Haus ihrer Großeltern in Kingston Gorse, West Sussex spielt. Was zunächst wie ein tragischer Zufall wirkt, wird schnell zum nationalen Drama. Innerhalb kürzester Zeit beginnt eine groß angelegte Suchaktion. Mit Polizeieinsatz, Freiwilligen und öffentlicher Anteilnahme im ganzen Land. Sarahs Eltern, Michael und Sarah Payne, also sie heißt genauso wie ihre Tochter nur ohne H geschrieben, wenden sich täglich an die Medien und bitten um Hinweise. 10 Tage später entdecken Ermittler in einem Feld etwa 24 Kilometer vom Ort ihres Verschwindens entfernt eine Kinderleiche. Am nächsten Tag steht fest, es ist Sarah. Zu dem Zeitpunkt gibt es bereits einen Verdächtigen, einen Mann namens Roy Whiting. Die Polizei befragt ihn, doch zunächst fehlt ein eindeutiger Beweis. Erst ein Tankbeleg bringt seine Alibi-Aussage ins Wanken. Er behauptet, an einem Jahrmarkt gewesen zu sein. Doch der Beleg zeigt, dass er zur Tatzeit in der Nähe des Fundorts getankt hat. Nachdem er wenig später wegen anderer Vergehen festgenommen wird, nimmt die Polizei forensische Untersuchungen an seinem Auto vor und kann ihn überführen. Im Dezember 2001 wird Roy Whiting wegen Entführung und Mordes an Sarah Payne verurteilt. Er erhält eine lebenslange Haftstrafe. Der Fall führt im ganzen Land zu Diskussionen über Kinderschutzgesetze. Sarahs Tod wird zur Initialzündung für eine große öffentliche Debatte und ein Symbol für den dringenden Wunsch nach besseren Schutzmaßnahmen für Kinder. Und das zeigt dann auch Wirkung. Im Juli 2000 beginnt eine Kampagne für das sogenannte Sarah's Law, initiiert von der News of the World und unterstützt von Sarahs Eltern. Sie fordern, dass Eltern Zugang zu Informationen über vorbestrafte Sexualstraftäter erhalten, in der Hoffnung, so Kinder besser schützen zu können. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass Sarahs Mörder bereits einschlägig vorbestraft war. 2008 startet ein Pilotprojekt in England und Wales, bei dem Eltern gezielt bei der Polizei nach einer Person fragen können, die mit ihrem Kind zu tun hat. Seit 2011 gilt das Modell landesweit.
Roy Whiting, der Mörder der 8-jährigen Sarah, wurde während seiner Haftzeit bereits mehrfach von Mitgefangenen angegriffen. Diese Attacken ereigneten sich im Hochsicherheitsgefängnis HMP Wakefield, wo Whiting seine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßt. Sarahs Vater kam nie über den Tod seiner Tochter hinweg. Er verlor sich im Alkohol, die Ehe mit Sarahs Mutter scheiterte und er starb 2014 an den Folgen des Alkoholmissbrauchs. Sarahs Mutter dagegen schrieb ein Buch über ihre Tochter und engagierte sich stark, als es um das Inkrafttreten des Sarahs Law ging. 2009 erlitt sie einen Schlaganfall, von dem sie sich aber glücklicherweise gut erholte. Ja, das war unser heutiger Crime Flashback und das war es jetzt auch mit dieser sehr langen Folge bzw. dieser Doppelfolge über die Wonder Beach Morde und die australischen Serienmörder. Wenn euch die Folgen gefallen haben, dann abonniert uns sehr, sehr gerne. Das ist sehr wichtig und hilft uns, etwas größer zu werden und von mehr Leuten gesehen zu werden. Lasst uns auch gerne Kommentare, Bewertungen und Likes da. Wir freuen uns immer, wenn wir was von euch hören. Ja, das war's dann für heute. Und ich würde sagen, tschüss.
Tschüss, bis zur nächsten Woche.